Zweitens, also das war der erste Punkt, was zeigt sich für ökonomischer Gehalt an dem Streit zwischen den europäischen Staaten um die Bewältigung der Eurokrise? Es zeigt sich die Doppelnatur des modernen Geldes. Ja, ich habe jetzt nicht viel davon hergemacht, aber die umfassende Unterwerfung des Lebens der ganzen Nationen unter das Kapital, das ist das moderne Geld. So, das zeigt sich. Zweitens, in normalen Zeiten ist von einem Gegensatz zwischen Geldhoheit und dem Gebrauch des Geldes durch die Geschäftswelt oder und der Bestätigung des Geldes durch den Gebrauch, den die Geschäftswelt davon macht, in normalen Zeiten ist von dem Gegensatz ist kein Gegensatz zu merken. Da vermisst also auch in Europa niemand seine Geldhoheit. Ja, man hat sie der EZB übertragen, aber die emittiert ja das Geld, das es braucht. Und die Finanzkapitalisten kaufen die Staatsschulden der Mitgliedsländer und statten sie damit mit Haushaltsmitteln aus, mit denen sie ihr Staatsprogramm betreiben. Mehr noch, dass es das Finanzkapital ist, dass die hoheitliche Geldemission beglaubigt, macht das ganze Geld zu einem Gegenstand und zum Ausdruck der finanzkapitalistischen Spekulation. Wenn die Banken und die Investoren auf die Zukunft von was setzen, dann gibt's Geld. Jede Menge ist dann investierbar. Und insofern war der Euro gerade dadurch, dass der gute Kredit des Nordens, wieder hauptsächlich Deutschland, zum Hintergrund, zur Substanz des neuen Geldes gemacht worden ist, des neuen Gemeinschaftsgelds, war der Euro erst einmal ein Wachstumstreiber in Europa. Er war das Mittel, wie die Mitgliedsländer alle, und die im Süden schon gleich, leichter an Kredit rangekommen sind. Und die Finanzwelt hat auf die Zukunft Europas spekuliert und die alle ordentlich mit Geld ausgestattet. Aber wie sich's im Kapitalismus gehört, die Finanzspekulation, die der große Treiber des Wachstums ist, ist nicht nur Treiber der Akkumulation, sondern auch Treiber der Überakkumulation. Es wird Geld investiert, es wird noch mehr Geld investiert und wenn es sich nicht gleich lohnt, dann zeigt es bloß, dass noch zu wenig investiert worden ist und dass man bis morgen warten muss, bis sich's lohnt. Insofern war der Euro ein großer Wachstumstreiber in Europa und er leistet ja auch fürs Wachstum des Kapitals in Europa eine ganze Menge. Erstens, er räumt für den innereuropäischen Handel die Schranken weg, die nationale Währungen darstellen. Ja, ist gar nicht so unwichtig. Man darf sich das nicht so vorstellen, als dass es darum gegangen wäre, was uns die Politiker da gesagt haben, wie der Euro damals eingeführt worden ist. Ja, da spart man die Umtauschkosten. Oder es ist so bequem, wenn man nicht mehr umtauschen muss. Das mag für Touristen gelten. Für die Geschäftswelt ist das Risiko der fremden Währung nicht die Umtauschkost, sondern das Wertrisiko, das in der fremden Währung steckt. Man verdient in Italien Geld. Man verkauft ein Auto dorthin oder man verkauft eine Druckmaschine oder sonst was dorthin. Man verdient italienisches Geld, aber was hat man verdient? Das erfährt man erst bei Gelegenheit, wenn rauskommt, wie an den Finanzmärkten die Währung bewertet wird. Das ist ein Hindernis der Geschäfte. Nicht der Umtausch selber, sondern dass man Geld verdient und gar nicht weiß, wie viel man verdient hat. das ist weg. Und es setzt die Konkurrenz in Europa ein Stück weiter frei. Und, das habe ich schon gesagt, es lässt die Partnerstaaten teilhaben am im Prinzip erfolgreichen deutschen Geld und erlaubt ihnen, sich mehr und billiger zu verschulden. Auch das treibt das Wachstum in Europa. Allerdings, und jetzt kommt der nächste wichtige Punkt, Akkumulation und Überakkumulation in Europa ist nicht einfach Kapitalismus wie immer und überhaupt, sondern er ist jetzt noch Kapitalismus zwischen verbündeten, aber miteinander konkurrierenden Staaten. Jetzt macht sich was geltend. Nämlich Wachstum ist nicht Wachstum für alle gleichermaßen. Es stellt sich raus, dass wiederum Deutschland mit der Kapitalgröße seiner Firmen, da gehört auch da als Grund dazu, dass es selber das größte Land in der EU ist, dass es also von sich aus schon den größten Markt mitbringt, mit der Kapitalgröße seiner Firmen, mit der Produktivität, mit der Modernität seiner Produkte und, was man jetzt in der letzten Zeit immer öfter gehört hat, mit der unschlagbaren Niedrigkeit seiner Lohnstückkosten, dass Deutschland den europäischen Markt tendenziell quasi monopolisiert. Die Anbieter der Nachbarländer vom Heimatmarkt, vom europäischen Markt, das ist jetzt schon wurscht, ob man Heimatmarkt oder deutschen Markt sagt, vertreibt. Dass also die einen an die anderen viel verkaufen und die anderen an die einen nicht annähernd so viel verkaufen können. Im gemeinsamen Geld macht es jetzt einerseits nichts aus. Andererseits müssen sie das Geld irgendwo herhaben. Und da kommt der schöne Zirkel der europäischen Überakkumulation in Blick. Nämlich, den Ländern, denen das Geld ausgeht, weil sie es quasi immer für deutsche Waren ausgeben und selber nicht entsprechend verdienen. Natürlich verdienen die auch, die exportieren ja auch was nach Deutschland, aber die Relationen sind halt so ungleich. Die Länder bekommen das Geld, und zwar private wie öffentliche Stellen. Von wem? Von den Banken in den erfolgreichen Nationen. Geliehen. Die Banken nutzen den Überschuss, der sich als Geschäftserfolg in ihrem Land ansammelt, nutzen sie als Quelle ihrer Kreditvergabefähigkeit, vergeben den Kredit. Jetzt kann man sagen, objektiv kreditieren sie den Export, also kreditieren deutsche, natürlich auch englische und französische Großbanken, kreditieren deutsche Banken den deutschen Export nach, sagen wir, Portugal. Und andersrum ausgedrückt, deutsche Firmen verdienen an Portugal Geld, aber was verdienen sie letztlich? Lauter offene Forderungen. Für die Firma macht das nichts aus, die kriegt das Geld ja raus. Aber in Wahrheit existiert das Geld, das sie verdient, in der deutschen Bank als Forderung gegen Portugal. So hilft jetzt wieder das Finanzkapital dazu, die Überakkumulation, die ja schnell ihre Schranken finden würde, wenn die Griechen oder Portugiesen bloß so viel einkaufen könnten, wie sie eingenommen haben. So finanziert das Finanzkapital die Überakkumulation. Erlaubt in Europa ein Wachstum, das in Deutschland als, das ist alles unsere Leistung und unser Verdienst, verbucht wird. Das aber tatsächlich darauf beruht, dass die anderen immer zu Schulden machen. Ja, da ist ja mal eine schöne Frage an der Stelle. Wer hat denn jetzt eigentlich über seine Verhältnisse gelebt? Ja, da ist man von Deutschland aus ja immer so selbstgerecht und sicher. Die Griechen haben über ihre Verhältnisse gelebt, die Spanier etc. Ja, wer hat über seine Verhältnisse gelebt? Das deutsche Kapital hat über seine Verhältnisse gelebt. Es hat einen Weg gefunden, immer weiter zu wachsen. Auf Basis und Kosten der Akkumulation von Schulden bei den Partnern. Wer hat Wachstum auf Pump betrieben, was ja angeblich so unsolid sein soll? Auf der anderen Seite, das ganze kapitalistische Wachstum ist Wachstum auf Pump. Und es stimmt überhaupt nicht, dass es je ein anderes gibt. Der Unterschied ist bloß, manchmal geht es auf und der Pump wird nachträglich bestätigt als, ja stimmt, hat geklappt. Und manchmal geht es nicht auf, dann ist Krise. Aber was nicht stimmt, ist, dass es je ein Wachstum ohne Pump gäbe. Selbstverständlich ist alles Wachstum Produkt von Kredit.